4-3 Trimerophyten und Schachtelhalme. Herkunft der Schachtelhalmgewächse.
Die Herkunft der Schachtelhalmgewächse liegt noch völlig im Dunkeln. Deshalb sind die im Folgenden skizzierten Entwicklungslinien eher hypothetischer Natur. Als einzige rezente Gattung kommt heute Equisetum vor, fossil waren es über 20.
Nehmen Sie jetzt bitte Tafel 5 zur Hand.
Diese Tafel gibt einen systematischen Überblick über diese Fahnenklasse. Die Arten sind, wie Sie gesehen haben, in drei Ordnungen zusammengefasst, nämlich den Hyeniales, Sphenophyllales und Equisetales.
Schalten Sie das Band nach dem Lesen wieder an. Es wird nun die Evolution der Schachtelhalmgewächse besprochen. Römisch 1, Vorläufer.
Eine ausgestorbene, äußerst heterogene Pflanzengruppe des Divons, die völlig selbstständige Klasse Trimerophytopsida, gilt als zentraler Ausgangspunkt für mehrere Hauptstränge der Chormophyten, zum Beispiel den Schachtelhalmgewächsen, den echten Farnen, den Progymnospermen und anderen. Progymnospermen sind die Vorläuferformen der Nadelgewächse.
Die folgende Tabelle bietet Ihnen einen Vergleich zwischen Urfarnen und Trimerophyten mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
Es sollte Ihnen aus den Gemeinsamkeiten klar werden, dass sich die Trimerophyten aus den Urfarnen entwickelt haben, von diesen aber in einigen wichtigen Punkten unterschieden sind.
Bitte schalten Sie das Band aus und lesen Sie die Tabelle durch.
Von den Trimerophyten sollten Sie sich die Gattungen Trimerophyton, Psilophyton und vor allem Pertica merken, deren Merkmalsausstattung in der genannten Reihenfolge komplexer wird. Besonders Pertica ist für die Evolution der Schachtelhalme relevant.
Abbildung 28 zeigt Ihnen einige Vertreter der Trimerophyten.
Die Bilder sollen Ihnen verdeutlichen, dass tatsächlich die Verzweigung ausgeprägt und heterogen war und dass die Sporangien in Büscheln, sogenannten Clustern, zusammengefasst waren. Es wurde schon gesagt, dass die Gattung Pertica für die Evolution der Schachtelhalmgewächse einige Bedeutung hat.
Bild 6 zeigt diese Pflanze.
Sie war einige Meter groß und damit eine der größten Pflanzen des Divons. Wahrscheinlich wuchs sie sekundär in die Breite. Im Zusammenhang mit den Schachtelhalmen interessiert uns besonders die Art Pertica quadrifaria. Ein wesentliches Merkmal der Schachtelhalme ist nämlich, dass ihre Blätter in Wirteln stehen. Pertica quadrifaria besitzt Seitenorgane in sogenannten Pseudowirteln. Warum es hier Pseudowirtel heißt und wie sie zustande kamen, wird jetzt erklärt.
Bitte blättern Sie um.
Evolution des Wirtels.
Betrachten Sie die Abbildung 29.
Der Erklärungsansatz geht aus von der bei der Gattung Pertica verbreiteten spiraligen Seitenorganstellung. Diese Seitenorgane standen zunächst in steilen Spiralen, Bild 1. Falls, wie im Bild 1, jedes fünfte Seitenorgan wieder über dem ersten steht, also Längsreihen gebildet werden, nennt man diese Seitenorganstellung Tetrastich, Bild 1a. Bild 1b vermittelt die Tristiche, Bild 1c die distiche Seitenorganstellung. Kondensation nennt man den Vorgang, bei dem die Spiralen enger werden, Bild 2a. Bei Pertica ist zudem die Tendenz auszumachen, betrachten Sie Bild 2b, dass die Einzelumläufe unterbrochen werden und auseinanderrücken. Man könnte dies offene Spirale nennen. Noch weitere Kondensation der offenen Spiralen und noch weiteres Auseinanderrücken der Einzelumläufe ergibt dann das Bild 3a, welches die Verhältnisse bei Pertica quadrifaria widerspiegelt, dem Pseudowirtel.
Versuchen Sie, Bild 3a in die Bilder 3b und 3c zu projizieren.
Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass die Seitenorgane jetzt echte Äste sind. Die Säulen in den vorherigen Bildern sollten das Ganze nur vereinfachen. Wir sind nun also beim Pseudowirtel angelangt. Pseudowirtel demnach deshalb, weil die Spiralen noch nicht zum Ring geschlossen sind, sondern offen bleiben. Es ist jedoch augenscheinlich, dass die Pseudowirtel die unmittelbare Vorstufe zu den echten Wirteln der Schachtelhalme sind, wie sie Bild 4 zeigt. Dass die Seitenorgane in Wirteln an der Hauptachse stehen, ist eines der Merkmale, die auf die Schachtelhalme hinweisen. Wie Sie wissen, sind die Schachtelhalme charakterisiert durch den Besitz des Sprosssystems Sphenospross. Dieser wiederum ist definiert durch den Besitz von Mikrophyllen, die in Wirteln angeordnet sind. Die Entwicklung zur wirteligen Seitenorganstellung haben Sie gerade bei Pertica kennengelernt. Da die Trimerophyten als Vorläufer der Schachtelhalme genannt wurden, dürfte es Sie nicht verwundern, dass unter ihnen Mikrophylle bzw. Emergenzen bei einigen Arten gefunden wurden, zum Beispiel bei Psilophytum princeps, den Sie schon in der Abbildung 28 betrachtet haben. Wichtige Grundsteine zur Evolution der Schachtelhalmgewächse sind damit also gelegt.
Bitte blättern Sie um. Römisch 2, echte Schachtelhalmgewächse. Andere Bezeichnungen sind Equisitaceae, Articulatae oder Sphenopsida.
Nachdem mit Pertica quadrifaria schon ein relativ gesicherter Vorläufer genannt ist, sollen nun, ohne sowieso nur angenommene Zwischenformen zu berücksichtigen, Vertreter der drei Schachtelhalmordnungen vorgestellt werden.
Bitte schalten Sie das Band zunächst aus und nennen Sie, in Arbeitsanweisung 13, die drei Ordnungen der Schachtelhalmgewächse. Erste Ordnung, Hyeniales. Die Kurzcharakterisierung dieser Ordnung fanden Sie bereits auf der Tafel 5.
Hyenia elegans, betrachten Sie Abbildung 30, Bild A, besaß kräftige, dichotom verzweigte Kriechtriebe, auf denen sich Luftsprosse erhoben, die eine buschige Krone bildeten. Die letzten Verzweigungen der Luftsprosse sind zum Teil steril. Es handelt sich dabei um dichotom verzweigte Telome, die funktionell Blätter sind, also photosynthetisch tätig waren, linker Luftspross. Zum anderen Teil bilden sie als Fertiltelome Sporangien, rechter Luftspross. Wichtig ist, dass die fertilen Ästchen als Sporangiophoren, das heißt Sporangienträger, fungieren, bei denen, betrachten Sie nun Bild C, an jeweils drei Endauszweigungen je zwei Sporangien eingekrümmt hängen. Und zwar an deren Spitze, also terminal. Jedes Sporophyll trug demnach 6 Sporangien. Die Schritte der Elementarprozesse hin zu der Schachtelhalmsporangiophore wurden bereits innerhalb der Telomtheorie vorgestellt. Die Betonung liegt auf eingekrümmt, da die rezent bekannten Equiseden eine ganz ähnliche Sporangiophorenform haben. Diese Sporangiophoren sind bei Hyenia zu sehr lockeren, zapfenartigen Gebilden vereint. Mit viel Fantasie können Sie an den fertilen Ästen die Zapfenstruktur erkennen. Die Sporophylle, jene Strukturen, die die Sporangiophoren bilden, stehen an der Achse in Pseudowirteln. Die Sporangien öffnen sich mit Längsriss. Um es zu resümieren: Deutliche Schachtelhalmmerkmale von Hyenia sind der Besitz von eingekrümmten Sporangiophoren, an denen Sporangien in größerer Zahl, hier zwei, sitzen und die in zapfenartigen Gebilden organisiert sind. Diese Tendenzen werden weitergeführt bei einer weiteren Schachtelhalmgattung, und zwar bei Calamophyton. Die Sporangiophoren dieser Pflanze tragen schon ganze Büschel von Sporangien, bis zu 12 Stück pro Sporangienträger. Außerdem ist die Achse von Calamophyton deutlich in Nodien und Internodien gegliedert.
Bitte blättern Sie um. Zweite Ordnung, Keilblattgewächse oder Sphenophyllales.
Bei den Keilblattgewächsen handelt es sich um krautige Pflanzen des Carbons mit keilförmigen Blättern, die den Namen gaben. Über ihren Habitus ist wenig bekannt, deshalb soll die Rekonstruktion der Abbildung 31 genügen. Als klare Schachtelhalmmerkmale sind ihre Achsen deutlich in Abschnitte gegliedert bzw. geschachtelt, wobei an den Knoten die Blätter in Wirteln stehen.
Die Abbildung 32 zeigt ein paar Keilblätter.
Es liegt ein ausgeprägter Blattpolymorphismus vor. Betrachten Sie die Serie Groß B. Das heißt, innerhalb derselben Pflanzenart finden sich Vertreter mit Ginkgo-ähnlichen Blättern links, in allen möglichen Abwandlungen bis hin zu nadelförmigen Blättern rechts. Obendrein waren die einzelnen Pflanzen noch stark heterophyll, besaßen an einer einzelnen Pflanze also auch noch verschieden gestaltete Blätter. Serie Groß A, Klein B und D ist ein Beispiel. Es verwundert deshalb nicht, dass Fossilfunde von Keilblättern bisher nur in Formgattungen systematisiert werden konnten.
Bitte blättern Sie um. Wir kommen nun zur dritten Ordnung, den Equisetales.
Hierbei interessieren uns besonders die Familien Archaeocalamitaceae und Calamitaceae, weil sie als Bestandteile der Carbonflora wegen ihres verbreiteten Vorkommens und ihrer Größe zur Steinkohlenbildung beitrugen, sowie die Equisetaceae, deren Gattung Equisetum die letzte überhaupt ist, die von der Klasse Schachtelhalmgewächse überlebte.
Die Calamitaceae oder Röhrenbäume.
Die Kalamiten waren baumförmige Schachtelhalme, die Sekundärxylem bildeten. Die wesentlichen Charakteristika liegen im Stamminnern. Dort finden sich nämlich die für die Equiseten typischen Hohlräume.
Betrachten Sie die Abbildung 33a.
Bei den Hohlräumen handelt es sich um luftgefüllte Kanäle, von denen mehrere vorkommen. Bild 1 zeigt den sogenannten Karinalkanal, Bild 2 seine Lage im Achsenquerschnitt. Er befindet sich an der Stelle, an der im Jugendstadium der Pflanze sich Protoxylem befand. Da dies dem Längen- und Dickenwachstum der Pflanze nicht mehr folgen konnte, zerriss es schließlich und hinterließ den genannten Kanal. Um den Kanal gehen Sie wieder zu Bild 1, also um das ehemalige Protoxylem herum, findet sich demzufolge Metaxylem, auf welches in der älteren Pflanze, Bild 2, Sekundärxylem folgt. Es ergibt sich das Bild von kollateralen Leitbündel, die rings um das zentrale, ebenfalls luftgefüllte, mächtige Mark liegen. Es handelt sich somit um den Stelentyp der Eustele. Ähnlich entstanden wie die Karinalkanäle sind die sogenannten Vallekularkanäle der Rinde.
Betrachten Sie nun die Abbildung 33b.
Sie gibt einen Eindruck vom Leitbündelverlauf bei den Schachtelhalmgewächsen, den Sie im Prinzip schon kennen. Die Unterschiede zwischen Archaeocalamiten und Equiseten sind augenscheinlich.
Die Abbildung 33c zeigt einen etwa 30 Meter großen Kalamiten.
Die Luftsprosse erheben sich zwischen zwei Nodien des unterirdisch kriechenden Rhizoms. An den Knoten von Rhizom und Luftspross wuchsen Adventivwurzeln ins Substrat.
Bitte blättern Sie um.
Wie gesagt, waren die Kalamiten steinkohlebildend. Das Foto ist ein Fundstück eines Kalamitenachsabschnitts aus der westfälischen Steinkohle bei Mahl, etwa in Originalgröße. Deutlich sind die Nodien und Internodien erkennbar, welche zu der ineinander geschachtelten Bauweise führten, die den Schachtelhalmen ihren Namen gab. Ebenso wie beim rezenten Equisetum ist die Sprossoberfläche geriffelt. Equisetum hieß früher auch Zinnkraut. Die Pflanzenstängel wurden zum Scheuern von Zinntöpfen verwendet, wobei die Scheuerwirkung von peripher besonders verdickten und durch Kieselsäure verhärteten Zellwänden herrührt, aus denen jene Längsrillen bestehen.
Bitte bearbeiten Sie die Arbeitsanweisung 14. Schalten Sie das Band dazu aus.
Ähnlich verwirrend wie bei den Keilblattgewächsen ist die Blattvielfalt der Kalamiten. Auch hier liegt ausgeprägter Polymorphismus vor. Auch hier werden die Blätter in Formgattungen sortiert. Ebenso wie die Blätter sind auch die Zapfen der Kalamiten in Formgattungen gefasst. Dabei sind die Sporangien wieder an Sporangiophoren befestigt, wie Sie es schon von den Hyenialis kennen. Wichtig ist, dass die Kalamiten Iso- und Heterospore-Vertreter hatten, wobei bei den Heterosporen die Reduktion der Megaspore bei manchen Arten bis auf eine fortgeschritten ist. Dies ist eine Parallelentwicklung zu den Bärlappen. Es kommt die ganze Bandbreite der Sporenformen bei den Kalamiten vor. Die Integumentbildung geht allerdings nicht so weit wie bei den Samenbärlappen. Die Samenbildung wurde nicht erreicht. Soweit zu den baumförmigen Equiseten.
Bitte blättern Sie um. Die Equisetaceae.
Die Equisitaceae scheinen in direkter Linie von den Kalamiten abzustammen. Es gibt viele Übereinstimmungen in der Morphologie, zum Beispiel die Gliederung in Nodien und Internodien, die wirtelige Blattstellung, der Rhizombau, in der Stelenform innerhalb der Sporangiophoren und andere. Equisetum ist die letzte und einzig verbliebene Gattung dieser ehemals mächtigen Pflanzenklasse. Sie kommt heute nur noch in gut 2 Dutzend Arten vor. Deshalb soll auf sie hier etwas näher eingegangen werden.
Bitte betrachten Sie die Abbildung 34a, Bild Groß A und Groß F.
Die Equiseten sind krautige Pflanzen, deren Luftsprosse die nun schon hinreichend bekannte Gliederung in Nodien und Internodien zeigen. An den Knoten sitzen lanzettförmige Mikrophylle in Wirteln. Falls sich die Luftsprosse verzweigen, wechselt am Nodus jeweils eine Verzweigung mit einem Blatt. Die Luftsprosse entspringen aus unterirdisch lebenden, waagerecht kriechenden Rhizomen, welche Adventivwurzeln produzieren. In Bezug auf die Rhizome ist deren hohe Regenerationsfähigkeit beachtlich. Selbst herausgerissene kleine Rhizomteile bilden wieder Wurzeln und Halme. Man kann vegetative Sprosse, Bild Groß F, von fertilen, zapfentragenden, Bild Groß A unterscheiden.
Bild Groß B und Groß C.
Die Sporangien hängen, wie zu erwarten, an Sporangiophoren und sind zu der berühmten einbeiniges Tischchenform verwachsen.
Das Foto zeigt einen Querschnitt durch Sporangien. Blättern Sie nach der Betrachtung wieder zurück. Bild Groß E.
Die Sporangien entlassen Isosporen, welche, in der Natur einzigartig, durch Bänder, die sogenannten Elateren, zu einem Verband zusammengehalten aus dem Sporangium geschleudert und durch die Luft transportiert werden. Die Entwicklung der zum Teil getrennt geschlechtlichen Protalien ist äußerst kompliziert. Diese Kompliziertheit wird als Folge der sehr langen Entwicklungszeit dieser Gattung im Sinne von immer weitergehenden Spezialisationen angesehen. Die Sprossanatomie entspricht den Verhältnissen bei den Kalamiten und ist dort nachzulesen. Equisetum wächst an feuchten Standorten der Tropen bis in kalte Klimaten. Die einheimischen Pflanzen werden bis 2 Meter groß, tropische Spreizklimmer erreichen 12 Meter.
Bitte blättern Sie um und betrachten Sie von Abbildung 34b das Bild 2.
Es zeigt ein einzelnes Schachtelhalmsporangiophor, das durch den Elementarprozess der Einkrümmung nach innen gebogen ist. An seinem Ende hängt jeweils ein Sporangium, welches eine zweischichtige Wand besitzt und Isosporen enthält. Das ganze Gebilde ist eine Sporophyllbildung.
Nehmen Sie jetzt die Tafel 6 zur Hand.
Sie kennen manche der darin bezeichneten Pflanzengruppen wahrscheinlich nicht. Die in Klammern gesetzten Namen von Paläobotanikern sowie die gestrichelten Linien verstärken zudem ihren Eindruck, dass der Stammbaum der Schachtelhalmgewächse große Lücken hat. Ganz am Anfang dieses Programmteils wurde gesagt, dass die Herkunft dieser Farnklasse völlig im Dunkeln liege. Ein Lichtblick sind die Trimerophyten, die mit ziemlicher Sicherheit von den Urfahnen abstammen. Dementsprechend ist auch die Linie zwischen den beiden Pflanzengruppen durchgezogen. Die Trimerophyten lernten sie als selbstständige, von anderen isolierte Klasse kennen, deren Seitenorgane A Mikrophyllvorläufer sind und B im Pseudowirteln stehen. Mit schon geringerer Wahrscheinlichkeit und deshalb weniger dicken Strich lässt sich die erste Ordnung der Schachtelhalme, die Hyenialis, aus den Trimerophyten herleiten. Ihre Stellung zu den Schachtelhalmen ist wegen der eingekrümmten Sporangiophoren und den Zapfenandeutungen jedoch unstrittig. Woher genau die Kahlblattgewächse, die Sphenophyllales, sich entwickelt haben, das ist die Linie nach links, bleibt fraglich. Es handelt sich um jene Gruppe mit dem ausgeprägten Blattpolymorphismus unter seinen keilförmigen Blättern. Ebenso ungewiss ist die Linie nach rechts zu den Kalamiten hin. Ausgehend von den zeitlich früher auftretenden Archäokalamiten entwickelten sich jeweils die Steinkohle bildenden baumförmigen Kalamiten. Die rezenten Equiseten schließlich stimmen in vielen Merkmalen mit den Kalamiten überein. Dass die Linie zwischen Kalamiten und Equiseten trotzdem so dünn ist, liegt vor allem an den fehlenden Belegen in Form von Fossilien zwischen diesen beiden Familien. Bleibt zusammenfassend zu sagen, dass die Verhältnisse bei dieser Farnklasse sehr verworren sind, ganz im Gegensatz zu den Bärlappen, an denen sehr genau Wege und Strategien der Evolution zum Teil bis in die zelluläre Ebene hinein verfolgt werden konnten. Ende von Kapitel 4.3 Trimerophyten und Schachtelhalme.
Die echten Farne werden in Kapitel 4.4 vorgestellt.